Wir haben jetzt die Gelegenheit, nochmal drei Stimmen aus etwas anderen Positionen in Bezug auf den Vortrag zu hören. Ein kleines, kurzes Podium. Wir sind mit der Zeit so ein bisschen hinterher, deswegen ist es wahrscheinlich ganz okay, wenn wir sozusagen konzise bleiben und dann auf jeden Fall auch nochmal die Gelegenheit einräumen, diesen erneut freien Stuhl, wie auch schon gestern, sozusagen ins Spiel zu bringen, dass auch ihr, sie im Publikum sich gerne nochmal einbringen können könnt in die Diskussion. Ich habe die große Freude, drei KollegInnen vorzustellen, die mit mir hier draußen sitzen und eben aus verschiedenen Perspektiven sprechen. Unsere Gedanke bei der Zusammenstellung des Podiums war, vielleicht schaffen wir es ja, unterschiedliche Bildungsbereiche abzubilden. Also wir haben ganz zu Beginn rumgesponnen, es wäre ja schön, wenn jemand von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hier säße, aus der politischen Bildung, aus der kulturellen Medienbildung, hatten wir ja gerade schon schwerpunktmäßig gehört, aus dem eher forschungsnahen Zusammenhang sozusagen. Die Konstellation, wie sie sich jetzt ergeben hat. Und ich stelle jetzt einfach die drei Personen vor in der Reihenfolge, wie sie gleich kurz reagieren werden auf den Vortrag von Horst Nisito. Sind zum einen zu meiner Rechten und wahrscheinlich auch den allermeisten im Raum bekannt, vielleicht auch aus der AG 4+7, die gestern schon begonnen hatte, Gerda Sieben, die als Erziehungswissenschaftlerin spricht, Gesundheit, und eben auch einen kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt aufweist. Ich wusste gar nicht, dass du auch eine enge Verbindung zur Akademie hier in Remscheid hast, biografisch. Also hast du das Institut für Bildung und Kultur geleitet und bist aber eben für ganz viele Personen aus dem praktisch-medienpädagogischen Spektrum eng verbunden mit dem JFC Medienzentrum, das du ja schon seit den Nullerjahren, seit 2007 leitest in Köln. Da wird kulturelle Bildungsarbeit, Medienbildungsarbeit gemacht seit Jahren. Und ich hatte auch schon mal die Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Genau, das ist Gerda Sieben zum einen. Zum zweiten, jetzt ganz zu meiner Linken, ist Sabrina Schenk hier. Sage ich gleich schon dazu. In der AG 6 werden wir auch gleich noch die Gelegenheit haben, bildungstheoretisch zu vertiefen, mit Tom Braun auch. Also wer sich da noch anschließen will, da kann sozusagen die Diskussion fortgesetzt werden. Kleine Werbeeinschaltung. Sabrina Schenk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Geschichte und Theorien der Erziehung und Bildung an der Goethe-Uni Frankfurt am Main und hat Forschungsschwerpunkte, die sich auf Bildungsprozesse, Subjektformationen beziehen und eben zuletzt auch verstärkt unter Einbezug von Bedingungen der Digitalität. Darf ich verraten, was eingereicht wurde? gerade kürzlich ist die Habil eingereicht worden, also sozusagen da erwartet uns, denke ich, als Interessierte an der Schnittstelle von Bildungstheorie und eben Digitalität nochmal ein wichtiger Diskurs. Anker, glaube ich, an der Schnittstelle zwischen eben Medienpädagogik und Erziehungs- und Bildungstheorie-Philosophie. Genau, nur um eine Publikation rauszugreifen, ein Beitrag über Fake News als Herausforderung für die politische Bildung in dem Sammelband von Wahl, Schell, Kiel und Damberger. Und die politische Bildung ist jetzt nicht sozusagen vorrangig, das Label, mit dem du hier sitzt, aber unter anderem auch mit dieser Idee haben wir dich mit eingeladen und schön, dass du auch mit dabei bist. Und genau, last not least ist noch Thomas Reier hier mit im Podium. Thomas Reier war dankenswerterweise bereit, für Patricia Glewke einzuspringen und ich freue mich genauso, dass du hier mit uns draußen sitzt in Vertretung der Akademie hier in Remscheid. Zum einen gleichzeitig aber natürlich auch mit eigenen Themenschwerpunkten, die eine Rolle spielen. Ich habe mit Erstaunen gelesen, dass du in Physik promoviert hast, aber eben Physikdidaktik sozusagen, da kommt dann das Pädagogische mit rein. Und genau, da kommen aber noch einige weitere sozusagen Expertisen dazu, systemische Familienberatung, Lehrtherapie, Organisationspsychologie und nicht zuletzt auch ein Interesse für eine Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung. Also da hätten wir sozusagen diesen ökologischen Aspekt nochmal mit drin, gleichzeitig aber eben mit der Repräsentation der Akademie und damit der kulturellen Bildung. So, soweit das Vorgeplänkel. Ich freue mich sehr, dass ihr hier da seid und würde euch jetzt bitten, einfach in genau der Reihenfolge kurze Statements aus eurer Perspektive sozusagen in Reaktion auf den zuvor gehörten Vortrag mit reinzugeben. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch sozusagen kommentiert. Gerda, sehr gerne. Ja.
Erstmal Horst, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde, du hast genau die richtigen und viele Aspekte zusammengebracht, die wichtig sind, auch für die medienpädagogische Praxis. Und wenn ich aus der Praxisperspektive schaue, dann haben wir uns in vielen Jahren damit beschäftigt, dass es so eine Aufforderung gab an uns, Digitalisierung bitte schön umzusetzen, Digitalisierung quasi in Bildung zu bringen, junge Leute in die Lage zu versetzen, mit digitalen Tools kompetent umzugehen und vielleicht dann auch noch halbwegs sicher oder kritisch zu sein, wobei sicher und kritisch dann auch nicht mehr so ganz ausdifferenziert waren, was das überhaupt bedeutet. Und Fragen, die du mit Strukturwissen benannt hast, die fallen dabei ganz oft schon hinten rüber. Also ich merke, dass wir in der Praxis sehr stark sozusagen den jeweils aktuellen Entwicklungen hinterherhecheln. Tools oder neue Plattformen oder bestimmte Praktiken kommen auf den Markt. Jugendliche beschäftigen sich damit und Medienpädagogik galoppiert hinterher und versucht das irgendwie A zu verstehen, B pädagogisch aufzugreifen und C dann vielleicht noch irgendwas Vernünftiges dazu zu machen. Und ein Raum, um das also quasi mit Strukturwissen zu verknüpfen, fehlt ganz an ganz vielen Stellen in der Praxis. Also wir merken das immer wieder, dass wenn man das also seriös und vernünftig machen will, dann müssen wir uns den Rahmen dafür eigentlich erst schaffen. Denn es ist die medienpädagogische Praxis, die letztendlich die Methoden entwickelt und die Formen, mit denen Kinder und Jugendliche mit diesen Themen überhaupt in Kontakt kommen. Und wir haben vor 2014 mal so eine Konstellation erzeugen können. Damals ging es um Datenanalyse und um einen Lernparcours, den wir zum Thema Big Data entwickeln wollten. Da ist es uns gelungen, tatsächlich so einen interdisziplinären Rahmen zu schaffen mit einigen Leuten von der Uni, mit anderen Praktikern und mit jungen Erwachsenen und haben da sozusagen überlegt, was kann man denn eigentlich tun, wenn man so ein abstraktes Thema wie Datenanalyse überhaupt verständlich machen will für Kinder und Jugendliche. Und da sind eben sowohl die Fakten oder einige Fakten dazu zusammengetragen worden und dann eben auch Schritte gemacht worden, um zum Beispiel Spiele zu entwickeln oder auch ja, Planspiele und Ähnliches zu entwickeln, um überhaupt verstehbar zu machen, was beispielsweise Profiling bedeutet, was Tracking bedeutet. Denn das ist ja, wie gesagt, ein bisschen abstrakt, aber es ist natürlich durchaus verständlich zu machen für Kinder und Jugendliche. Und diese Sondersituation, die bedarf dann im Prinzip, wenn man das jetzt sozusagen nochmal von der Art, wie wir arbeiten, her sieht, einer Initiative, wo wir eben A, Mittel dafür akquirieren, wo wir B, es schaffen, Leute aus ihren Kontexten zu kriegen in irgendwelche interdisziplinären Gruppen und C, sich die Zeit dafür zu nehmen, um überhaupt Sachen zu entwickeln. Und das Ganze zeigt mir, dass wir an dieser Stelle, wo eben die sehr, sehr schnelle Entwicklung, die es im medialen Bereich gibt und im gesellschaftlichen Bereich, der darauf aufsetzt oder damit in Zusammenhang steht, gibt, und dem, was eben in der medienpädagogischen Praxis umgesetzt werden soll, dass dafür zu wenig Raum existiert, um das Ganze methodisch wirklich gut aufzubereiten. Denn die Praxis ist dann oft gehalten, irgendwelche Workshops zu machen, irgendwo hinzufahren, die Sachen umzusetzen. Aber woher diese Umsetzung eigentlich kommen soll, woher die Methoden kommen soll, bleibt ziemlich unklar. Die Hochschulen forschen oder bilden aus, machen das auch sehr gut. Aber der Link dazwischen fehlt und wir haben das an vielen Punkten immer wieder bemerkt, dass das ja einfach nicht so gut funktioniert. Und ich denke, an der Stelle müsste es nochmal Möglichkeiten geben, auch die Entwicklung fördern zu können, und zwar unter Beteiligung der Praxis, nicht über die Praxis und nicht nur in der Universität, sondern in Beteiligung der Praxis. Und ich glaube, hier müssten wir, gerade weil die Zusammenhänge extrem komplex geworden sind, müssen wir eine andere Arbeitsweise entwickeln und dabei möglicherweise ja auch Kinder oder junge Erwachsene auch beteiligen. Wir haben letzte Woche eine Tagung gehabt zum Thema Nachhaltigkeit und Medienpädagogik bei uns im Haus, und auch da war es dann so, dass wir gemerkt haben, ja, es gibt eben in diesem riesen Themenfeld Nachhaltigkeit so viel Einzelbereiche, in denen es wiederum sehr viel Expertise gibt. Und dieser Schritt, ja, wie kriege ich das denn jetzt in eine Pädagogik umgesetzt, der muss eben auch entwickelt werden. Klar haben wir da schon Schritte gemacht, also beispielsweise im Makerspace, im Fab Lab, Reparaturtechniken ausprobiert, und dann kann man die spannende Diskussion führen, ja, was ist denn, wenn der 3D-Drucker jetzt zum Beispiel Kunststofffilamente nutzt, die nicht recycelbar sind. Dann kommt man ganz schnell in eine Debatte, die auch spannend sein kann, um gerade auch die Widersprüche und die unterschiedlichen Aspekte von Strategien für Nachhaltigkeit aufgreifen können. Aber dann müssten wir eben eigentlich die Zeit haben, um das vernünftig aufzubereiten, und die haben wir in der Praxis oft nur sehr begrenzt. Oder wir müssen, also ich glaube einfach, oder das ist vielleicht der kurze Schluss, wir brauchen sozusagen eine Ressource, um die notwendige Interdisziplinarität, die hier nötig ist, herstellen zu können.
Vielen lieben Dank, Gerda Sieben. Ich übergebe direkt weiter, nahtlos an Sabrina Schenk.
Genau, ich sitze, glaube ich, auch hier für den abstrakten Teil so ein bisschen, die Erziehungs- und Bildungsphilosophie widmet sich ja dann tatsächlich stärker den theoretischen Fragen der Analyse sozusagen, und so würde ich auch einsteigen, insofern auch nochmal von mir vielen Dank. Das war jetzt wirklich sehr breit, was du aufgegriffen hast im Vortrag an Themen, das kann ich nicht einholen, und ich bin gehalten, auch ein kurzes Statement zu geben, deswegen habe ich mir nur zwei Punkte rausgesucht. Würde anfangen nochmal mit den Strukturprinzipien tatsächlich von Bildung und Kapitalismus, weil ich auch von da am ehesten sowas wie ein gesellschaftstheoretischen Rahmen erwarte, der mir tatsächlich auch ein Anliegen ist. Deshalb gehe ich darauf nochmal ein. Aber es sind tatsächlich nochmal zwei konkrete Hinweise einfach als Ergänzung, die ich sehe, weil alles andere für mich nachvollziehbar zustimmungsfähig war und insofern tatsächlich allenfalls erweiterbar, was man ja immer machen kann. Ne? Mich hat so ein bisschen das... dieser Widerspruch sozusagen aus Kreativität und nicht automatisierbaren Prozessen gecatcht. An vielen Stellen heißt es dann auch Erfahrung häufig, Erfahrung und Kreativität, ne, als Gegenpol sozusagen zu der Automatisierung, die man mit im Zuge von Digitalisierung beobachtet. Da würde ich gern zuerst darauf eingehen, dass ich so als Vorstufe dieser Automatisierung, die jetzt mit den digitalen Prozessen Einzug gehalten hat, sozusagen in viele Prozesse, die wir beobachten können, dass ich als Vorstufe sozusagen auch als Teil der modernen Gesellschaft begreife, sowas wie, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ich nenne es mal Bürokratisierung. Wir haben es, glaube ich, gestern auch schon mal angesprochen, das war jetzt nicht eigenständig thematisiert, aber ich würde vermuten, dass das sozusagen kapitalistische Organisationslogiken doch sehr ergänzt und unterstützt und dass man deshalb vielleicht nochmal was Eigenes draus ziehen kann, wenn man den Prozess nochmal eigens sich anschaut, sozusagen, was das eigentlich bedeutet. Also für mich ist der Punkt so ein bisschen, dass mit diesem, also dem Verwaltungshandeln innewohnenden Rationalitätsmoment sich sehr gern verschwistert sozusagen mit so einer ökonomischen Effizienzlogik und dass von daher sowas wie eine instrumentelle Vernunft greift, die sozusagen dieses Verwaltungshandeln auch organisiert und in dem Zug sozusagen also pädagogische Prozesse eben auch organisiert. Und das wäre so ein bisschen mein Punkt, wieso das irgendwie da zu einer Strukturlogik kommen kann, die sich identisch anfühlt. Weil sowas wie künstlerische und Bildungsbereiche ein gutes Beispiel sind, sozusagen so einen steten Versuch zu dokumentieren, dass da quasi automatisierte Prozesse daraus gemacht werden sollen. Also gerade aus künstlerischen und pädagogischen Prozessen wegen mir gibt es, glaube ich, auch nochmal so eine erhöhte Gegenwehr sozusagen gegen diese Automatisierungs- und instrumentellen Vernunftprozesse, die da greifen. Ich glaube, das Thema Ökonomisierung ist ein sehr großes gewesen, auch gerade in der allgemeinen Pädagogik. Nicht umsonst, ne, weil sozusagen genau das als Hort sozusagen eines letzten Rests von nicht ökonomisierbarer Praxis gesehen worden ist. Und mir scheint sozusagen, dass das quasi an der Stelle immer wieder einsetzen wird. Deshalb auch Kreativität sozusagen als so ein letztes Moment quasi nicht automatisierbarkeit, ne, in diesem Bereich. Wenn man sich sowas anguckt wie Learning Analytics und adaptive Lernsysteme, also das war ja im Vortrag auch als Beispiel schon gebracht, dann sieht man genau solche Versuche sozusagen, genau diese Prozesse auch wieder irgendwie in automatisierbare Logiken einzupflegen. Ein anderes Beispiel, und da habe ich ein Zitat aus dieser Lehrbeauftragung. Wenn man also Lehraufträge macht, kriegt man sozusagen, ja, muss man das zur Kenntnis geben und man kriegt das dann zurück unterschrieben, dass das sozusagen jetzt bestätigt wird. Und in der ein Zitat aus dieser Kenntnisnahme, aus einer Anzeige eines Lehrauftrags, Zitat: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Erfindungen, auch die in der Nebentätigkeit entstandenen, zu melden sind. Über Diensterfindungen, die der Universität zustehen und zu denen auch Erfahrungserfindungen zählen, darf nicht verfügt werden. Das ist sozusagen meine Belehrung, ja, die mir zuteil wird sozusagen. Wenn ich also Erfahrungserfindungen mache in Form eines Lehrauftrags, dann gehören die sozusagen nicht mir, sondern sie gehören meiner Universität, die mich ja schließlich freistellt, diese Erfahrungserfindungen zu machen. Und ich weiß nicht, ob das hier alle unter Auslegungsprobleme stellt. Mich hat das schon ein bisschen unter Auslegungsprobleme gestellt, aber ich glaube, die Quintessenz ist schon die, dass sozusagen eben die Erfahrungserfindung vom erfahrenen Subjekt losgekoppelt werden. Und von daher sozusagen der Universität als Institution, als Organisation, würde man jetzt sagen, zugeordnet werden, worin sich meines Erachtens genau das spiegelt, was ich versucht habe im Vorlauf zu sagen, dass sowas wie ein technisches Produktdenken von Erfahrung und Erkenntnis hier einsetzt, ne, und greift, die sozusagen eben, also so auf diese Weise scheinen sozusagen genau diese Prozesse in Verwaltungslogik überführbar zu sein und ein Verwaltungsdenken, so eine instrumentelle Vernunft sozusagen darauf applizierbar zu sein. Die Frage ist eben genau, also so ein schönes Beispiel sozusagen lässt ja sehen, ne, inwieweit das greift oder nicht greift. So. Aber welche Stilblüten das dann hat sozusagen, lassen sich, glaube ich, an vielen kleinen Beispielen aus dieser Praxis, die Sie jetzt auch angeführt haben, ne, auch nochmal zitieren. Und das wäre jetzt mein Punkt, genau an der Stelle. Vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt? Nee, den lasse ich weg. Ich glaube, ich bin schon zu lang. Ne? Dankeschön.
Wunderbar im Rahmen, danke an dich. Dann Thomas Reier, eine dritte Perspektive und dann öffnen wir.
Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich da anknüpfen. Ich glaube, das ist mehr als eine Stilblüte. Das ist eher vielleicht, kann man interpretieren, als Ausdruck von Marktlogik, als eher von der Bildungslogik zum Beispiel. Ja, vielleicht, ich merke gerade, wenn ich das höre, mich mit dem Thema beschäftige, ich bin kein Medienpädagoge, da müsste der Horst Pohlmann hier sitzen, um da dezidiert einzusteigen. Den kennen sich ja alle, mein Kollege aus der Medienpädagogik. Ich merke, dass ich dann sehr auf der systemischen Perspektive schaue. Systemikerinnen und Systemiker beschäftigen sich sehr mit Dynamik oder nicht Dynamik von Veränderung oder Nichtveränderung. Und das lässt sich ganz gut übertragen, sowohl für, genau, für Einzelpersonen, Familiengruppen, Teams, Organisationen und auch lustigerweise Gesellschaften. Da kommt immer das Thema Transformation ins Spiel sozusagen. Und die Frage, wie kommt es eigentlich, ne? Horst Nesito, vielen Dank auch für den Ärger. Warum machen wir das denn so weiter, wenn wir eigentlich merken, wir sind hier gerade auf einem Holzweg, ja, tatsächlich, und sich zu wundern, warum passiert so wenig. Und ich habe vielleicht nochmal, ich finde es immer relativ offenkundig, aber würde nochmal die Hypothese einbringen, wieso sind die Verhältnisse so stabil, dass sie nicht leicht veränderbar sind? Ja, das liegt an dem Erfolg dessen, was da ist, ganz platt gesagt, ja. Also systemisch betrachtet gibt es ja immer aus dem, was sich entwickelt hat, sei es zum Beispiel die Machtverhältnisse der Big-Tech-Konzerne, Gründe, die diese Dynamik dahin gebracht haben, dass ausgerechnet diese Firmen so erfolgreich sein können, Machtverhältnisse geschaffen haben und die dann wieder rekursiv diese Machtverhältnisse noch weiterbringen. So, das passt wunderbar natürlich in die Wachstums, jetzt sage ich Ideologie unserer Zeit oder Wachstumsgläubigkeit, was auch immer, oder Heilsversprechen, Wachstum. Und ist wiederum ein zirkuläres Beflügeln und weiter Befestigen dieser Machtverhältnisse. Und wenn man das sozusagen als Muster sieht, sozusagen, was gerade ohnehin läuft und sich selbst verstärkt, und dann kommen wir noch in Krisenlagen wie durch die Corona-Pandemie, was eigentlich immer ein gutes Einfallstor ist für radikale Veränderungen tatsächlich, diese Muster mal zu ändern, gibt es allerdings auch noch diesen Gegentrend von, okay, in der Krisensituation greife ich auf das zurück, was mir schnell lokal verfügbar ist, entweder alte Muster oder das, was mir gerade naheliegend zur Verfügung steht. Dummerweise, naja, ich habe mich anfangs gefreut, das war nicht dumm, zu Pandemiezeiten, dass ich gedacht habe, wunderbar, was jetzt alles so geht, plötzlich irgendwie erwartete Schritte in Richtung Digitalität, mehr Homeoffice und so weiter, das war richtig ruhig in Städten, Leute konnten sich wirklich viel auf Veränderungen einlassen, durch die Not heraus etwas zu verändern, und dann war ziemlich viel davon wieder vom Tisch, aus der starken, machtvollen Routine dessen, was halt bisher entwickelt wurde sozusagen. So, und deshalb kann man an vielen Stellen bei dem Weg in die Digitalität, bei dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, bei ja, anderen Wirtschaftsweisen immer wieder erleben, wieso tut sich so wenig? Eigentlich ist bekannt, was wir tun müssen. So. Diesen Ärger kann ich gut teilen. Ja, soweit vielleicht nochmal so auf der Ebene dieser stabilisierenden Muster. Es steckt natürlich da eine bestimmte Prozesse dahinter, auf die würde ich jetzt nicht eingehen wollen. Ich bin ganz dankbar überhaupt für erstmal den Vortrag, nochmal auch von mir Dank an Horst Nesito und auch an die Initiative Bildung und digitaler Kapitalismus, weil uns das natürlich jetzt mal zwingt, innezuhalten aus dieser Notwendigkeit, lokale Probleme zu lösen mit dem, was gerade zur Verfügung steht, und im Prinzip den Weg weiter, diesen Holzweg weiterzugehen, ganz routiniert, sich selbst stabilisierend weiterzugehen, mal innezuhalten, zu reflektieren ja, das mit dem Biegen fand ich einen guten Punkt, mal neu zu biegen. Worum geht es hier eigentlich bei dieser, bei dem, was wir tun? Also die Vogelperspektive einzunehmen, ist spät vielleicht, aber immerhin vielleicht noch nicht zu spät, da innezuhalten und zu reflektieren und den Kompass neu auszurichten. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich. Also von daher, da muss man dankbar sein für den Blick aufs große Ganze. Ich würde den sogar noch ein bisschen weiterheben, weil ich denke, dass wir, es ist schon angeklungen, so eine Krise in der digitalen Entwicklung der Bildung nicht für sich lösen kann, sondern zusammen auch mit anderen Krisen sehen muss. In Beratung, Therapie würde man davon Utilisierung reden. Wie kann ich Veränderungsprozesse von einer Krise für einen guten Abzweig im Kontext einer anderen Krise nutzen. Da wäre auch die Corona-Pandemie ein schönes Beispiel. In der Unmöglichkeit, den Alltag wie bisher fortzusetzen, muss ich halt jetzt eine Lösung finden. Okay, dann müssen wir die Arbeit neu planen. Dann müssen wir halt gucken, wie können wir digitale Formate für die Bildung nutzen. Und da geht extrem viel, gerade wenn man verschränkt die Anforderungen denkt. So. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker zum Thema Nachhaltigkeit. Da kommen wir oft auch an die Grundannahmen unseres Zusammenlebens und Wirtschaftens tatsächlich. Ich hatte schon kritisch jetzt dieses Marktdenken angesprochen, Wachstumsdenken etc. Ich erlebe oft im Alltag, dass vielen Menschen gar nicht klar ist, dass das... wenn ich jetzt Grundwurzeln an Übels sage, dann habe ich es ja gesagt, aber eine sehr zentrale Fehlannahme ist, dass das auf Dauer gut gehen kann. Ich hoffe, die meisten können das sofort nachvollziehen. In vielen Bereichen müssen wir daran arbeiten, dass dieser Glauben an dieses Heilsversprechen Wachstum einfach in Katastrophen führt an verschiedenen Stellen. Und das wäre ja eine neue Gelegenheit, das nochmal zu gucken. Und um es auf die höhere Ebene zu tun, die Frage wäre nämlich, dann wo ist eigentlich der Ort, diese Dinge auch ja anzustoßen und zu verhandeln. Ja? Das kann, einerseits gibt es dann den Punkt, Gerda Sieben hat es gesagt, sozusagen die medienpädagogische Praxis muss es sozusagen dann vor Ort lösen, sozusagen, aber mit einem anderen Verständnis von dem, wo es hingeht, wie wir zusammenleben wollen, mit einem anderen Verständnis von dem, was bedeutet unser soziales Zusammentun und auch mit einem neuen Verständnis, was bedeutet Bildung eigentlich. Ja? Dass die digitalen Fragen, in Anführungszeichen, sind ja nur ein Teilphänomen, ja, vielleicht dramatisch entwickelt gerade, sehr schnell entwickelt, sehr schnell privatisiert, aber es ist ja nur ein Teil dessen. Genau, deshalb wäre es gut, das unter einen Spirit zu stellen, okay, wo soll die Bildung hin? Wie können wir zukunftsorientierte Bildung innerschulisch, außerschulisch denken? Vielleicht noch ein letzter Gedanke, die Frage wäre, wenn man an dieser Vision arbeitet, dann wäre es möglicherweise günstig, vielleicht das mit einer anschlussfähigen Vision zu verknüpfen. Ich bin unsicher, ich bin ganz dankbar für die Initiative, bin aber unsicher, ob Digitalität, Bildung und digitaler Kapitalismus, ob das jetzt schon ein lösungsorientierter Titel wäre, ja? ob nicht ein anderes Label viel interessanter ist. Auch deshalb, weil ich glaube, dass das Digitale, seit wann benutzen wir dieses Wort, völlig überholt ist, was wir damals gedacht haben, was digital wäre, was es heute ist, was Bildung mittlerweile ist, was Medien mittlerweile sind, ja, dass man da eventuell gucken muss, okay, was könnten vielleicht andere Perspektiven sein im Sinne einer wünschenswerten Bildungsentwicklung, und ein Teil davon ist halt sicherlich auch das Thema Digitalisierung der Bildung. Soweit. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir sind zeitlich so ein bisschen im Verzug und ich habe jetzt währenddessen so ein bisschen überlegt, auf anderen Tagungen wird man jetzt vielleicht einfach die Viertelstunde verschleppen und mit nach hinten tragen. Ich weiß, dass verschiedene Zugverbindungen auf verschiedene Menschen warten und ich fände es sehr ungünstig, wenn wir die AGs nachher schrumpfen würden. Ich würde jetzt eher vorschlagen, hier das Podium kurz und knapp zu halten. Ob das dann noch ein Podium ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Ich finde aber trotzdem, dass sowohl der Vortrag als auch die Statements jetzt gerade schon nochmal so eine Prisma-Funktion hatten. Also Horst, du hattest ja auch in deinem Vortrag auf zahlreiche AGs von gestern und heute verwiesen, wo jeweils noch vertieft werden kann. Also das ist so ein Stück weit auch eine Wegweiser-Funktion, um nochmal die Stränge zu bündeln und einfach auch zu sehen, welche Paralleltracks gefahren werden. Also ich hoffe, das ist ein okayes Vorgehen an der Stelle, wenn wir trotzdem um Viertel nach Schluss machen. Das ist in wenigen Minuten. Das soll uns aber nicht davon abhalten, genau diesen freien Stuhl hier zu nutzen. Gedanke war erstmal, dass du nochmal reagieren könntest, aber vielleicht ist es für dich okay, wenn wir eher das... Alles gut, dann wäre jetzt tatsächlich die Einladung an euch und Sie im Publikum. Ja, da kommt auch schon jemand. Auf jeden Fall. Mikro liegt da, hoffentlich läuft's.
Geht's heute?
Ja.
Okay. Ich wollte nur ein Fass noch aufmachen dazu. Ein Thema, was ich merke, wird angekratzt, aber es wurde jetzt zumindest in den offiziellen Parts der Tagung noch nicht ganz angesprochen. Und das ist so eine Frage nach, wenn wir über eine Kapitalismuskritik reden, dass wir eine Staatskritik auch mitnehmen müssen. Weil so ein bisschen die Probleme, die sich dann stellen, sind, warum haben wir so wenig Geld? Warum ökonomisiert sich die Bildung immer weiter? Und dann ist manchmal, habe ich den Eindruck, redet man aus so einer Warte, so wir sind ja hier eigentlich in unserem geschützten Bereich der Hochschule, der Bildung, hier sollte alles ganz anders sein und von hier aus können wir dann auf den Kapitalismus schauen und den kritisieren und dann vielleicht auch verändern. Wenn man aber, die Tagung hat ja angefangen mit einer Einführung in Marx'sche Begrifflichkeiten und Analyse und Marx hatte zum Start, er hat jetzt kein Buch zum Staat geschrieben, aber seine Position dazu war relativ klar, dass der Staat halt das ist, was rauskommt, wenn eine Gesellschaft sich über Privatproduktion und Markt reproduzieren will. Dann braucht man einen Staat, der das Ganze organisiert, der ideeller Gesamtkapitalist ist und der dann wiederum in Konkurrenz zu anderen Staaten steht. Und das setzt diesen Staat einfach eine Logik aus, nach der er handeln muss, wenn er weiter bestehen will. Und deswegen nur die Frage, wie viel Sinn hat es und wie viel Spielraum haben wir, wenn wir uns auf staatliche Einrichtungen als Oasen verlassen wollen, von der aus wir die Dinge ändern wollen? Oder ob man sie nicht einfach in die Kritik direkt mit einbeziehen muss?
Oder anders gefragt, würde unsere Folgetagung Bildung und Staatskritik auch von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden?
Kriege ich jetzt noch jemals einen Job?
Vielen Dank für das Statement und die Frage. Ich denke, der Punkt ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde jetzt gar nicht groß Rückmeldung einholen, sondern erst vielleicht nochmal sammeln. Vielleicht gibt es noch weitere Statements aus Zeitgründen. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein Stück weit ist es gestern angeklungen, vielleicht auch bei Frau Habermann und in Sebastians Vortrag. Aber es war bislang nicht im Fokus. Ja. Danke sehr. Gibt es weitere Statements, blinde Flecken vielleicht auch der bisherigen Tagungskonstruktion? Ralf Lankaum, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich würde ganz gerne noch mal etwas provozieren mit der Frage, ob diese Grundsatzfrage Bildung und digitaler Kapitalismus nicht die falsche Begrifflichkeit ist, ähnlich wie digitale Bildung, digitale Zukunft, digitale Schule. Und durchaus provokativ, aber dazu sind wir ja auch da, die Frage stellen, ob wir nicht besser über Bildung sprechen sollten und das Digitale weglassen. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Bildung in einer hochtechnisierten kapitalistischen Gesellschaft? Und sollten wir uns nicht über die Frage verständigen, was ist Bildung heute in unserer heutigen Zeit und auch in diesen ganzen Prozessen den Begriff des Digitalen nach hinten stellen. Also wir reden von Digitalisierung als technischer Prozess, wir reden von digitaler Transformation, von Arbeit, Bildung, Gesundheit, Kommunikation. Bedeutet aber auch, alles, was sich digital nicht transformieren lässt, fällt aus dem Fokus raus, können wir nicht mehr betrachten. Und auch diese Grundsatzfrage der Digitalität muss in Frage stehen. Ist das denn ein Ziel? Ist es alternativlos oder laufen wir genauso in die falsche Richtung wie bei dem Begriff der Mobilität, dass wir zum Beispiel unsere ganze Städte in den 1920er, 1960er Jahren ausgerichtet haben auf die Automobilität, auf die Schnellstraßen für eine Fortbewegung mit dem Ergebnis, dass die Menschen dann in den Untergrund mussten, in die U-Bahn oder in die Busse und sich nicht mehr bewegen konnten und wir, was die moderne Stadt, die mobile Stadt betrifft, jetzt zurückbauen, weil wir festgestellt haben, wir haben an Menschen vorbeigeplant. Und die Frage ist, ob mit dem Begriff der Digitalität nicht genau das Gleiche passiert, dass wir am Menschen vorbeiplanen und in der Logik technischer Systeme argumentieren und nicht mehr in der Logik von demokratischen Gesellschaften.
Vielen Dank auch für das Statement. Also Plädoyer für einen stärkeren Fokus auf den Bildungsbegriff und sozusagen nochmal den Menschen und die Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Zeitlich, genau, es ist eine denkbar undankbare Aufgabe. Sind wir eigentlich jetzt durch? Eine Möglichkeit wäre, nochmal hier in die Runde zu fragen, so in 1 bis 2 Sätzen, ich zähle mit, oder auch Fragen, mit welchen sozusagen Ansagen, Statements oder Fragen geht ihr in den Nachmittag oder aus diesem Podium raus? Ich weiß nicht, ob du, Thomas, auch im Nachmittag vielleicht noch eine AG mitnehmen kannst. Aber was ist sozusagen jetzt der eine Punkt, das Punktum, das euch sozusagen erwischt hat? Vielleicht machen wir es jetzt rückwärts, dann würde ich erst dich, Thomas, bitten und bitte wirklich um Kürze. Danke.
Ja, jetzt muss ich mal.
Gemein. Ne?
Also ich noch ein Punkt, aber der jetzt gerade nochmal deutlich geworden ist, man sollte tatsächlich gucken, was sind so die Bedürfnisse auch, die in der Bildung berücksichtigt werden sollten. Vielleicht statt Mobilität wäre dann vielleicht auch ein Wort auch Kommunikation und soziale Bezüge mitzudenken, dem Zusammenhang und das voranzustellen, finde ich einen extrem guten Punkt. Der kommt mir, das ist jetzt ein Satz mit Semikolon, in den Bildungszielen mich noch zu kurz, also die Autonomie-Idee, die da steht, die steht ja immer in einem sozialen Kontext. Und vielleicht müssen wir das nochmal stärker kollektivierend, kommunalisierend etc. mitdenken. Zweiter Satz kürzer. Die Frage wäre, wo ist genau der Ort, wo sind die Orte, Plural, wo wir das alles verhandeln und das veränderungswirksam?
Ja, also wenn ich gefragt werde, was ich sozusagen vorhabe, dann eigentlich immer die Vertiefung von Begriffen. Das ist sozusagen meine Standardantwort eigentlich tatsächlich. Was verbirgt sich hinter sowas wie Ökonomisierung oder Bürokratisierung, was ich jetzt genannt hatte, eigentlich konkret, um sozusagen tatsächlich da Phänomene zu sortieren, die man damit greifbar machen kann. Das wäre so immer mein Punkt. Dann würde man nämlich auch sehen, dass sozusagen Bürokratisierung natürlich eine Staatskritik eigentlich auch ist, ja, weil das sozusagen kein eigentlich ökonomischer keine ökonomische Logik meint sozusagen, aber nochmal eine Extra-Logik, die sich sozusagen dem unterlegt. Und insofern kann man beides damit greifen. Und das wäre so ein bisschen mein Punkt auch tatsächlich zu sehen, in welche Richtung geht das eigentlich, wenn wir das nochmal analysieren, mit Phänomenen unterlegt sozusagen, die damit beschrieben werden. Ne? So, das wäre ja ein guter Vorhaben, glaube ich, für danach.
AG 6.
Ja, also wenn man sich anguckt, wie die momentane Lage ist, dann stimmt das natürlich. Staaten stehen untereinander in Konkurrenz. Gleichzeitig ist der Staat aber natürlich auch ein Agent, der unterschiedliche Interessen ausbalanciert. Und wir haben im Moment ja eine Zuspitzung, wo man sagen kann, es gibt vielleicht weltweit eine Zuspitzung zwischen demokratischen Staaten und autoritären Staaten, wo ich dann dazu neigen würde, den demokratischen Staat immer noch als erstrebenswerter zu sehen und auch gerne darüber nachdenken zu wollen, inwieweit Bildung demokratische Prinzipien und Staatshandeln auch unterstützen kann, um eben hier sozusagen eine Einflussnahme von denen, die sonst nicht so viel Einfluss haben, weiterhin zu garantieren. Und da würde ich dann auch die Bildung verorten. Natürlich merken wir auf der anderen Seite, dass der Staat und das ganze System so in der Krise ist, dass wir auch über etwas nachdenken müssen, was eben den Kapitalismus mit seiner Wachstumsdynamik ausbremst. Und natürlich ist Digitalisierung darin kein Selbstzweck, in keinster Weise, sondern Selbstzweck und Ziel muss der Mensch sein, muss das Leben sein, muss das gute Leben sein. Und ich denke, das merken wir auch immer, wenn wir über die Dinge tiefer diskutieren mit Kindern und Jugendlichen, dass sie dafür auch sensibel sind. Und ich glaube, das müssen wir im Auge behalten.
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Gerda Sieben, Sabrina Schenk und Thomas Reier. Natürlich auch beim vortragenden Horst Nisito und den Diskussionsbeiträgen sowie den aufmerksam geöffneten Ohren.